palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Und da melden wir uns so halb aus dem Krankenstand. Danke für eure Geduld, aber hier ist dann doch noch gerade am Dienstag, wie sonst ja auch immer versprochen, die neue Folge Serie Amore, aber eben nicht morgens zum Kaffee, das wurde schon angemerkt, sondern eben etwas später, auch nicht mit dem ganz komplett optimalen, mal abgesehen von Nase und Stimme, Mikrofon-Setting meinerseits. Und damit ihr das auch am Dienstag noch bekommt, wird das heute ziemlich, ziemlich schnell hochgeladen und ohne große Bearbeitung. Da würde mich mal interessieren, denn Marius ist ein in die Tastenhauer. Das ist sonst öfter mal von mir weggeschnitten worden. Ich glaube, das spare ich mir heute. Und ihr könnt uns ja mal sagen, ob euch das überhaupt stört. Vielleicht würdet ihr auch gerne hören, in welchen Momenten, an welchen Stellen Marius das Keyboard bearbeitet. Grüß dich doch erstmal.
Grüße. Schön, dass du fitter bist. Ja. Als gestern. Das ist die akustische Live-Recherche sozusagen.
Genau. Also, ich glaube, das wird heute einfach mal zu hören sein, zwischenzeitlich, wenn er denn nicht alles aus dem Kopf vortragen möchte, der Kollege. Also, wir ziehen deswegen vielleicht heute auch die Danksagung nicht ganz so lange, aber trotzdem wieder stark der Input. Insta, die 300 Folge macht. So,
bitte,
ja. Danke. Und ja. Genau. Ich glaube, ich habe noch ein paar Kleberadressen, die ihr mir senden müsst. An dieser Stelle, falls ihr euch angesprochen fühlt, dann gerne bei Patreon mal eure Kontaktdaten rüberhauen. Dann erreicht euch da auch ein kleines Päckchen. Ansonsten, ja, der Spieltag ist jetzt doch schon ein bisschen länger her als sonst, wenn wir aufzeichnen. Aber es war ja einiges los. Können wir nochmal in aller Ausführlichkeit, aller Kürze, mal je nach Partie und Wichtigkeit drüber sprechen. Die Champions League steht schon vor der Tür. Es steht tatsächlich auch heute Abend ein Europa Conference League Spiel vor der Tür. Die Lazio spielt heute schon, ne? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass beide römischen Vereine jetzt im Europapokal unter dieser Woche zunächst mit einem Heimspiel beginnen. So habe ich mir das zumindest erklärt.
Das macht natürlich Sinn.
Und dann ist da ein bisschen Zeit dazwischen gar nicht so schlecht. Jo, genau. Wir haben tatsächlich da auch nochmal Danke Feedback bekommen von euch. Da gab es ja die Frage, die wir nicht komplett ausreichend beantwortet haben in der vergangenen Ausgabe, zu den gesperrten Blöcken im San Siro, jeweils hinterm Tor ganz oben. Und das haben wir jetzt erklärt bekommen. Stimmt's?
Das ist komplett richtig. Und zwar sowohl von EduByA als auch von Marc, unserem Almirante bei Twitter, dem Buden. Und zwar sind die Sektoren nicht, wie ich mir das gedacht habe, das ist nicht einfach der Gästeblock, der immer ein bisschen leerer ist, wäre ja auch zu schön gewesen. Nee, die sind tatsächlich aus Sicherheitsgründen geschlossen, denn wenn da so viele Leute, also wenn der Block voll ist und dann da irgendwie gesprungen und gesungen und getanzt wird, dann gibt das Vibrationen und Schwingungen und die Behörden haben aufgrund des Alters, der Struktur im San Siro dann ein bisschen Angst, dass da was passieren könnte. Und auch falls es mal eine Panik gibt oder so, das ist alles nicht so ideal. Und das ist wohl tatsächlich auch schon seit 3 Jahren so, ist aber dann natürlich wegen Corona nicht so doll aufgefallen.
Aber das ist dann wahrscheinlich gerade in der Mitte etwas brüchiger. Ja. No, ich glaube, Thema Stadionumbau, Neubau oder so, das müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Da gab es in den letzten Wochen auch immer wieder neue Meldungen. Aber ich glaube, das sind auch alles Meldungen, die zwar irgendwie neu sind, aber irgendwie auch bislang noch keine weiteren großartigen Erkenntnisse bringen.
Ich glaube, das lohnt sich dann richtig zu machen, wenn wirklich mal irgendwas offiziell ist.
So ist es. Apropos Behörden, und das bringt uns dann auch doch schon zum ersten Spiel. Napoli hat nämlich begonnen und da ist ja gerade vorhin noch die Meldung reingeflattert, dass da die Behörden den Frankfurt-Fans und Frankfurt den Ticketverkauf untersagt haben. Also die Eintracht dann da vermutlich komplett ohne Support im Diego Armando Maradona, wo anscheinend ist auch eine Medienreise abgesagt worden, wo dann auch Akkreditierung vermutlich für Printjournalisten nicht ausgeteilt werden oder ja. Also finde ich schwierig tatsächlich, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also gab es da eine, ich habe es nur gelesen, nur Headline gelesen, gab es eine Begründung dafür?
Sicherheitsbedenken, dies, ja. Das, klar, irgendwie, aber das ist dann tatsächlich, finde ich, auch schon Wettbewerbsnachteil, Fragezeichen, klar. Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen, also ja. Die Eintracht-Auswärtsblöcke sind ja bekannt.
Ja.
Und jetzt nicht nur, weil es da vielleicht auch mal in der Vergangenheit ein bisschen Stress gab, sondern auch, weil die halt immer gut und laut sind.
Mhm. Und halt mega schade auch. Ich glaube, das ist von einem Spielstadion, auf das sich sehr viele gefreut haben.
Ja.
Also
ja.
Das trübt das Ganze irgendwie ein bisschen so. Und die Vorfreude auf dieses Rückspiel, das dann ja erst nächste Woche stattfindet. Aber lass uns mal jetzt da reingehen, weil vielleicht viele darauf hoffen, dass da jetzt der erste Knick bei der SSC eingefahren wurde. Oder ein Knick wird eingedellt, eine Delle wird eingeschlagen, ein Knick wird reingemacht, ich weiß es nicht, zu Hause gegen Lazio verloren mit 0-1 in einer Partie, die gut und gerne hätte auch 0-0 ausgehen können.
Wenn da nicht dieser eine perfekt getroffene Ball gewesen wäre.
Ja. Ne? Vesino in der 67. da mit dem Tor des Abends. Ansonsten die Partie schon davon geprägt, dass beide Trainer sehr darauf bedacht waren, die Taktik des anderen nicht zur Geltung kommen zu lassen.
Mhm.
Und so hat man sich da lange neutralisiert und es war deswegen auch nicht wirklich ein 0-0 der besseren Sorte, muss ich sagen. Also erste Halbzeit war schon sehr zäh und aber auch irgendwie ein wenig erwartbar bei den zwei Trainern, die da doch schon für ihre Fuchsigkeit bekannt sind. Im Endeffekt gewinnt Sarri da bei seiner Rückkehr dann dieses Duell gegen Spalletti durch diesen...
Das sind dann diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Durch diesen Sonntagsschuss, bei dem ich allerdings auch sagen muss, und das sollte dann nicht unerwähnt bleiben, dass da die Vorlage der Assist von Quietscher kam und das löst er da vom eigenen Strafraum überhaupt nicht gut, finde ich.
Ja.
Wie er den da zentral rausköpft. Und ja, mein Gott, dass der dann so reinfliegt, das passiert dann eben aber ja, auch das Floskel ist halt dann in einem Fehlersportfußball auch ab und an entscheidend.
Tja, und jetzt hat Napoli nur noch 15 Punkte Vorsprung.
Ui, zitter. Ja, allerdings würdest du jetzt da jetzt sonst von einem großartigen Knick sprechen. Ich meine, das war natürlich kein großartig mit Energie und Esprit geladener Auftritt, aber es war auch nicht so, dass sie grottenschlecht gespielt haben. Das hatte halt seine Gründe, dass diese Partie so aussah, wie sie denn aussah. Aber man hat natürlich schon gesehen, wie man denen auch begegnen kann. Sarri hat das sehr gut gemacht. Immer wieder auch tief gestanden, gut verschoben, alle mitgearbeitet.
Klar, also Lazio ist dann ja auch nicht umsonst die zweitbeste Abwehr der Liga nach Napoli.
Ja.
Und klar, die haben es mit ihrer Taktik so gegen diesen Gegner perfekt gemacht. Ich finde aber nicht, dass man daraus jetzt irgendwas ableiten kann.
Nee, null.
Also nach dem Interspiel, wo Inter ja viel besser als Napoli war, da dachte ich, okay, da müssen wir jetzt mal gucken, wie sie darauf reagieren, haben wir ja hier auch besprochen. Aber also da würde ich mir jetzt keine größeren Sorgen machen, deshalb.
Nee, das erstmal nicht. Als nächstes dann aber eine weitere relativ fordernde Partie gegen Atalanta. Ich finde, da kann man dann vielleicht schon mal sehen, wie das weggesteckt wird. Denn das ist ja auch was, worüber wir immer wieder gesprochen haben. Gegen Ladea braucht es viel Intensität.
Ja.
Und das war ja auch tatsächlich letzte Saison mal der Fall, dass man dann irgendwann dieses Durchhalten und das Körperliche der Spalletti-Mannschaft angekreidet hat.
Mhm.
Deswegen finde ich das spannend, jetzt nicht, weil das wirklich vielleicht noch oben eng werden würde, aber wie sie jetzt auch in der Phase der Saison dann sowas wegstecken und dann halt eben auch mit Blick nach Europa zu den Spielen dort.
Ja, komplett richtig. Auf der anderen Seite Grüße an die Roma-Fans, die können sich ein bisschen Hoffnung machen, dass Ciro Immobile da ausfällt im Derby. Das glaube ich auch in 2 Wochen oder so ist.
Ah, ist das so?
Ja, ja. Es hat eine Verletzung. was genau, habe ich mir jetzt tatsächlich nicht rausgeschrieben, aber ja, er ist verletzt,
mhm.
Fehlt die nächsten beiden Spiele sicher
okay.
Und ist fürs Derby fraglich.
Okay, also die nächsten beiden Spiele wäre jetzt einmal hier eben wahrscheinlich kurz nach Aufnahmeende gegen Alkmaar zu Hause. Und dann spielt man in Bologna, dann in Alkmaar und dann steht das große Derby am 19. März an. Und ja, aber Lazio setzt sich da oben fest und spielt um die Champions League Qualifikation mit, und zwar sehr, sehr ordentlich. Das würde ich jetzt tatsächlich nicht mal mehr in Frage stellen wollen. Und dann hätte man diese Entwicklung, die unter Sarri begonnen hat, auch mal wieder mit Geduld und etwas mehr Plan dahinter gut umgesetzt.
Absolut. Also jetzt 3 Siege, 3-0 in Folge. Klar waren da Salernitana und die anderen dabei, aber also, was war das? Oder jetzt, guck mal, jetzt habe ich nicht mal geklickt, sondern zumindest nicht mit der Tastatur. Nee, Sampdoria war es, genau. Vergangenen Montag. Aber das sind ja diese Pflichtsiege, die man auch einfahren muss. Und ja, das wird ein schöner Vierkampf.
Denke ich auch. Da wird tatsächlich eventuell, wenn das bis hinten raus so kommen wird, dann vielleicht auch so eine schöne Konferenz draus werden können. Ich habe jetzt ehrlicherweise den letzten Spieltag nicht vor Augen. Ah doch, aber Lazio spielt in Empoli am letzten Spieltag auf jeden Fall. Das weiß ich. Beim Rest ist das, glaube ich,
kann dann so eine nette Aktion hier wie als vor 2 Jahren oder wo das war, wo Napoli dann rausgeflogen ist, weil sie gegen Hellas verloren haben.
Stimmt. Ja, mit Zaccagni.
Ja, genau.
Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ordentlich Feuer drin im Kampf da um die Königsklasse. Keine Grüße gehen im Übrigen an der Stelle raus an die verfickten Antisemiten im Gästeblock in Napoli.
Ja.
Aber wie auch da geschrieben wurde, das gilt nicht nur für die Kurve der SS. Napoli habe ich gesagt, als nächstes gegen Atalanta. Lazio haben wir auch ein bisschen in die Zukunft geblickt. Lass uns weiter, eventuell vielleicht heute einfach chronologisch durch den Spieltag gehen. Wobei wir uns vorher hier noch aufgeschrieben hatten, dass wir einen Abstecher, das haben wir jetzt verpasst, aber wo wir gerade schon bei Gästefans waren, können wir kurz einen in die Serie B wagen.
Ja, genau. Da gab es 2 erwähnenswerte Dinge. Zum einen hat der FC Südtirol im vorletzten Spiel, das heißt, die haben wir unter der Woche, haben wir englische Woche gehabt in der Serie B, und der FC Südtirol hat da in Benevento gespielt. Das ist relativ weit weg, also ich glaube auch ungefähr 2000 oder 1500 bis 2000 Kilometer. Und ein einziger Supporter hat sich da auf den Weg gemacht und sich in den Gästeblock gestellt. Und die Benevento Ultras haben schnell darauf reagiert und ihm ein Banner gewidmet, dass sie da im Block irgendwie noch zurechtgedengelt haben. Und das ist einfach ein herrliches Bild. Wir hatten das ja auch in der Story. Ja, sowas könnt ihr bei uns in der Story auf jeden Fall auch ab und zu mal sehen.
Serie Cross-Podcast.
Genau. Fand ich aber geil. Also,
ja. Und dann natürlich, weißt du, was auf dem Banner stand? Ja, jetzt googelt der Chef selbst. Aber am Handy, ohne Tastaturgeräusche.
Kann ich ja hier direkt in unser Instagram-Story-Archiv gehen.
Ja.
Wo ist er denn? Die ganzen Joe Takupina-Stories da überspringen, die du da gemacht hast.
Da hatte ich eine kurze Eingebung, aber fand ich gar nicht so schlecht.
Ja, fand ich auch gut.
Ist der durchtrainiert?
Kaum.
Und dem ist sein Äußeres nicht wichtig. Naja.
Onore a chi macchina. Also man lobt sein Auto.
Ah, okay.
Oder so.
Stark. Sehr gut. Er hat ein Trikot danach bekommen. Auf jeden Fall wurde mit der Mannschaft dann da vom Block gefeiert.
Ja.
Und bei denen läuft es ja tatsächlich gerade eh auch nicht so verkehrt.
Genau, die haben dann nämlich, da gab es ja dann auch einen großen Artikel in der FAZ, den ich noch nicht gelesen habe, aber der sehr lesenswert sein soll. Also da könnt ihr euch auch mal das ergoogeln. Die haben den Klassenerhalt mit dem 2:1 Sieg am Wochenende. Fantastisch vorbereitet.
Entschuldigung, da war ich jetzt auch
ein bisschen... Perugia.
Gegen Perugia.
Wurde am Sonntag geschlagen. Und weil die stehen jetzt auf Platz 4 mit 47 Punkten. Und 10 Spiele gibt es noch. Kann das dann überhaupt sein?
Na gut, da habe ich ja letztens auch schon mal bewiesen, wie meine Kopfrechenreihe und Spieldinger überhaupt nicht funktionieren. Aber es kann natürlich deswegen sein, weil es noch direkte Duelle gibt. Ah, und so. Also das kann man immer damit einberechnen.
Das ist wohl korrekt. Auf jeden Fall haben sie auf die direkten Abstiegsplätze 19 Punkte Vorsprung.
Okay, ja, das ist stabil. Ich glaube, da wird nicht mehr so viel anbrennen.
Ja. Und ich werd mir das auch noch ein bisschen genauer zu Gemüte führen, denn ich gehe also jetzt bei auch 9 Punkten Vorsprung auf die Nicht-Playoff-Plätze.
Ja, das ist ja der Klassenerhalt geschafft, aber eigentlich geht es ja bei denen rein theoretisch, wenn sie so weiterspielen, können sie ja auch um den Aufstieg mitspielen.
Die sind dann also nur 3 Punkte hinter Genua, die auf dem direkten Aufstiegsplatz stehen. Also ausschließen kannst du es auf jeden Fall nicht, dass da der Monster ohne Berlusconi im Rücken gemacht wird. Und kann man dann, glaube ich, gönnen. Also ich werde mich dann, sobald die Playoff-Teilnahme feststeht, werde ich mich dafür, glaube ich, auch bei Transfermarkt drüben in schriftlicher Form ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Da kann ich dann hier auch noch ein bisschen mehr zu den spielerischen Qualitäten des FC Südtirol sagen, die ich jetzt diese Saison halt noch nicht am Live-Monitor verfolgt habe.
Ja, sonst holen wir uns da auch mal nochmal Christian Bernhard rein.
Ja, genau.
Und genau, guck mal, jetzt mache ich schon wieder eine Abbiegung. Und zwar Genua, weil du es gerade angesprochen hast, die haben ja am Wochenende gegen Cosenza gewonnen, 4-0 zu Hause. Die sind nämlich eigentlich auch relativ stabil unterwegs gerade. Auf Frosinone haben sie abreißen lassen, aber da war zum Beispiel auch Cosenza, ist ja aber nämlich auch nicht so nah das kannst du mal kurz googeln, wie viele Kilometer sind es von Cosenza nach Genua?
2000 hatte uns da...
Aber hin und zurück, oder? Nein. So, jetzt wird gegoogelt. Auf jeden Fall, da war der Gästeblock derbe gut gefüllt. Ja. Und das war ja tatsächlich ein Montagabendspiel. Ja, das war gestern das Spiel. Und da haben sich auf dem Montagabend irgendwie fast 2000 Tifosi das 0-4 bei Genua gegeben. Und wie viele Kilometer sind es jetzt? Jetzt fängt er an zu googeln.
Ja, ich kann das damit überbrücken, dass es bei Palermo, als die dann auch weit im Norden gespielt haben, letztens. Lassen wir das.
Was denn? Was war da?
Da war der Block auch voll, auf jeden Fall. Auch, okay. Das war, glaube ich, die allerlängste Tour, die du machen kannst. Da muss es ja in Südtirol gewesen
sein. Ah, stimmt. Ja. Okay.
Also da die Süditaliener auf jeden Fall, Cosenza, es liegt ja so kurz vor der Pike auf dem Vorderspann sozusagen. Mhm. Die und auch Regina und Palermo eben da immer super solide unterwegs. Das,
na krass.
Das ist schon cool.
Das ist stabil. Also wenn jetzt nicht gleich kommt, wie viele Kilometer das sind, dann müssen es die Leute selber googeln.
Nee, ich hab's. Ja, okay, es sind 1000. Ja, okay. Also 2000 hin und zurück.
Ja, na gut, das ist trotzdem mehr als stabil. Monza hast du gerade einmal angesprochen. Die haben gegen Empoli dieses Wochenende, das vergangene Wochenende gewonnen, 2-1, nachdem davor ja die Star-Truppe Berlusconi so ein bisschen irgendwie aus dem Tritt gekommen war und auch gegen Salernitana 0-3 verloren hat, jetzt gegen Empoli 2-1 gewonnen. Giulia mit der Führung, Sadriano hatte für Empoli ausgeglichen und Armando Izzo mit dem 2-1 Siegtreffer bedeutet tabellarisch für beide was?
Monza zieht davon, Empoli. Jetzt mit 32 Punkten auf Rang 11, Empoli bei 28 stehen sie auf dem 14. Platz. Damit hat man aber immer noch 10 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Jetzt aber auch 6 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Mhm. Das war auch so ein bisschen der Effekt von letzter Saison, wo die erste Halbserie so wahnsinnig gut war und dann ging es irgendwie da nieder. Da fing das aber schon früher an, weswegen es ja hinten raus auch echt knapp war.
Stimmt.
Ja. Das sehe ich jetzt bei Empoli nicht. Dass das noch so knapp wird, ehrlich gesagt.
Ja, auch wegen den unten.
Eigentlich, es fehlen ja auch nur noch ein Sieg und ein Unentschieden, dann ist man wahrscheinlich relativ sicher durch. Aber ja, für Monza sicherlich auch ein wichtiger Sieg, so eine kleine Standortbestimmung gegen ein Team, das in der Entwicklung vielleicht, auch wenn sie natürlich nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung haben, aber ein Jahr weiter ist.
Ja.
Gab dazu eigentlich sind es keine richtigen Fragen, aber Flo hat zwei Anmerkungen dazu. Und zwar einmal, ob wir den Assist von Petagna gesehen haben auf Giulia. Natürlich mit der Hacke durchgesteckt.
Stark.
Da musste dann der VAR irgendwie auch nochmal die halbautomatische Abseitslinie eingreifen, aber war alles gut und da deswegen auch die verdiente Führung dann nach dieser wunderbaren Vorarbeit des Offensivkünstlers.
Ja.
Und natürlich, ob wir auch gesehen haben, wie Chicho Caputo sich einen Schluck Bier gegönnt hat.
Das habe ich nicht gesehen.
Ich habe nicht, das war, Satriano lief direkt zur Kurve, als er das Tor gemacht hat. Und dann, alle Spieler kamen natürlich dazu. Und dann hat man nur gesehen, wie Caputo einen Becher in der Hand hat. Und weiß natürlich nicht, ob es Bier war, aber, ja, aber wahrscheinlich schon.
Vielleicht auch Schnaps.
Ja.
Ja. Ja, und bei Monza muss man aber trotzdem für dich sagen, also für so irgendwie einen, wir marschieren jetzt irgendwie als Aufsteiger mit Überraschung, aber und schon jetzt den finanziellen Möglichkeiten doch durch Zufall noch ins europäische Geschäft, dafür ist es noch zu unkonstant. Einfach.
Ja, aber ich glaube, wenn die auf Rang 10, 11 einlaufen, dann
ist das erstmal okay.
Eben, also das ist dann mit Ansage und aber mit Ansage auch durchgezogen. Da gab es ja schon ganz andere Beispiele, wo auch viel Geld in die Hand genommen wurde und das weit weniger gut geklappt hat.
Ja, das stimmt. Als nächstes empfängt Monza dann Hellas und Empoli. Monza spielt bei Hellas und Empoli zu Hause gegen Udinese. Udinese ist ja unsere Wundertüte, die gewinnen weiterhin nicht, aber ich finde, das 0-0 in Bergamo ist dann wahrscheinlich doch etwas höher zu bewerten als das, was sie davor abgerissen haben. Von der Partie ist mir ehrlicherweise nicht so viel in Erinnerung geblieben, weil ich auch gar nichts geschaut hätte, was ich dann hätte erinnern können, um es mal so auszudrücken.
Ja, Atalanta lässt wieder Punkte liegen und muss deshalb auch reißen lassen. Obwohl ja Milan auch verloren hat oben. Ein zweiter drüben, aber 5 Punkte Vorsprung jetzt auf die Champions League-Ränge, sonst wären es eben nur 3 gewesen. Das schiebt sich so zurecht, wie wir uns das eigentlich auch vorgestellt haben, zumindest.
Ja.
Also
ja.
Es sind genau, ja, 5 Punkte sind es nach oben, 7 nach unten aktuell. Sieht ganz danach aus, als würde man in der Europa League eintrudeln.
Wäre, glaube ich, auch für das, was wir jetzt auch in letzter Zeit oder auch im Sommer über die Entwicklung Atalantas gesagt haben, gar nicht verkehrt. Also ich glaube, das ist nichts, womit man großartig enttäuscht sein muss, oder?
Ja, glaube ich auch nicht.
Denke auch nicht. Habe ich gesagt, als nächstes sind sie dann in Napoli zu Gast. Da bin ich dann gespannt.
Ja. Eine Frage dazu gab es auch noch. Jetzt nicht zu dem Spiel. Sorry, kannst deinen Gedanken auch erstmal beenden sonst.
Ja, ich meine, da hätte ich mich eigentlich auch wahrscheinlich nur wiederholt und hätte gesagt, da bin ich dann gespannt, wie viel Energie von beiden Teams da aufgeboten wird und wer das dann da besser über die Bühne schaukelt.
Ich tippe auf Sieg Napoli. So, kleiner Tipprunden-Spoiler. genau, Frage von Markus kam rein. Warum sehen eurer Meinung nach Zapata und Muriel diese Saison kaum Land bei Atalanta, obwohl sie die letzten Jahre so stark waren? Liegt das nur am modifizierten System von Gasperini, an den starken Neuzugängen, oder gönnen die sich zufällig gleichzeitig eine sehr mäßige Saison? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem und gerade, also bei Zapata kann ich es ein bisschen leichter beantworten, denn der ist
war doch zwischendurch auch verletzt,
oder? Ja, der schlägt sich seit einem Jahr oder so immer wieder mit muskulären Problemen rum. Er hat natürlich, also vielleicht ist das die super intensive Spielweise, die er ja auch an den Tag legt, der jetzt irgendwie Tribut zollen muss. So.
Der braucht ja seine Physis viel mehr als manch andere.
Genau, und das sind halt echt, also das ist dann ja schon was Strukturelles irgendwie, wenn du alle paar Wochen mit muskulären Problemen ausfällst oder dir da wieder irgendwie eine Muskelfaser reißt oder sowas. Extrem schade, weil ich den auch in den letzten Jahren wahnsinnig geil fand und dem immer gerne zugeguckt habe. Aber ja, dann kommt natürlich auch dazu, dass es Lookman und Højlund da vorne auch sehr, sehr gut machen.
Ja, wie alt ist der?
Knapp über 30, 31, okay. 32.
Ja, und ich sehe es ähnlich. Ich glaube, ich habe noch einen dritten Faktor, den ich gleich noch da mit reinwerfen würde. Bei Muriel ist es schon ein bisschen auch so, man muss ja tatsächlich sagen, auch in dieser Bombensaison, die er zuvor gespielt hat, war ja trotzdem auch meist eigentlich Joker. Er hat ja diese krassen Joker-Statistiken gehabt.
Ja,
ne? Und deswegen ist es ja jetzt nicht irgendwie so, dass es großartig überraschend ist, dass er nicht immer Startelf spielt. Aber ich glaube, dass er halt, wenn er jetzt als Joker kommt, in dem so einem neuen System von Gasperini, das dann nicht mehr so auf ihn zugeschnitten ist, und dann ist es in der kurzen Spielzeit auch schwer, irgendwie nochmal so krass da durchzustarten.
Ja, bin ich bei dir. Und ich glaube auch, dass beide, Muriel noch ein bisschen mehr als Zapata, Kandidaten für einen Transfer im kommenden Sommer sind.
Guck, und das wäre nämlich mein dritter Faktor gewesen. Mein dritter Faktor wäre gewesen Umbruch.
Ja.
Also beziehungsweise, ich finde, das Wort Umbruch ist bei Atalanta ja eigentlich immer ein bisschen falsch, sondern es ist ja die stetige Entwicklung, die Gasperini da in dem Verein, auch was das Personal angeht, betreibt.
True, ja.
Und das dazu gehört ja eben auch, dass eben immer wieder viele neue Spieler entdeckt werden, eingesetzt werden, angelernt werden. Und dann müssen Kaderplätze halt eben frei werden, und dann sind solche Spieler wie die zwei eventuell halt die Kandidaten dafür.
Ja, genau.
Und wir hatten gerade schon gehört, Udine dann bei Empoli und Atalanta bei Napoli, habe ich auch schon gesagt, genau. Ich wiederhole mich heute, dann könnt ihr euch das besser merken. Milan, gerade auch schon einmal gefallen, verliert. Nachdem wir eigentlich immer gesagt hatten, jetzt Talsohle durchschritten.
Ich habe es im Rasenfunk gejinxt.
Echt? Warum? Was hast du gesagt?
Naja, dass die Krise vorbei ist und sie jetzt super stabil oben dran bleiben.
In Florenz verloren mit 1-2. Gonzales hatte da die Viola in Führung gebracht vom Strafstoßpunkt, und Jovic mit dem 2-0. Hernandez spät in der Nachspielzeit nur noch mit dem sogenannten Ehrentreffer.
Auch wieder ein ganz schönes Ding.
Ja. Bedeutet, du hast es gerade eben schon mal angedeutet, ja gut, Theo Hernandez, solche Tore gut anzugucken, der kann sich auf jeden Fall ein schönes Showreel mit krasser Techno-Mucke auf YouTube zusammenbasteln lassen. Hier hat es dann eben ergebnistechnisch nicht wirklich was gebracht. Es war ja tatsächlich auch so, meine ich, es hat letzte Woche bei, waren nicht ein paar dumme Sperren mit dabei.
Na, Leao genau, war gesperrt, das hat man, glaube ich, auch auf jeden Fall gemerkt. De Ketelare durfte dann von Anfang an, und der gesamten Statik des Offensivspiels ging Leao dann halt doch relativ krass ab. Krunic war auch gesperrt, Benacer ist aber dafür wieder in die Startelf gerückt, das ist ja vom Ding her dann kein Qualitätsverlust so.
Mhm.
Aber ja, das sah auch die Community im Grunde genommen so, dass viel, das hatte auch Marc zum Beispiel geschrieben bei Twitter, vorne harmlos, hinten zu offen, und viel habe an diese eben schlechte Phase Ende Januar, Anfang Februar erinnert.
Okay. Wir werden mal schauen, ob wir dann recht behalten, dass das trotzdem jetzt vielleicht nur ein Ausrutscher war und man sich sonst eigentlich gefunden hat. Da steht jetzt ja das sehr, sehr wichtige Auswärtsspiel in London bei den Spurs an, wo man knapp in Front liegt, 1-0. Ihr erinnert euch vielleicht, das Hinspiel hätte schon auch deutlicher ausgehen können. Finde ich eine spannende Partie tatsächlich.
Mhm.
Aber ich glaube, davor hatte ich ja gesagt, dass ich es Milan gerade nicht zutraue. Jetzt hätte ich eigentlich gesagt, dass ich sie da schon nicht nur aufgrund des Ergebnisses ein bisschen favorisieren würde. Ist aber, glaube ich, ein Ding, wo du jetzt keine Prognose abgeben solltest.
Ja, sehe ich auch so. Immerhin, Maignan, nachdem er gegen Atalanta ja gar nichts zu tun hatte, hat er jetzt gegen Florenz einiges auf den Kasten bekommen und hat da auch gezeigt, dass er wieder voll dabei ist.
Mhm.
Also da sicherlich der beste Milan-Spieler in dieser Partie, und entsprechend dann auch gegen die Spurs mit Sicherheit ein Top-Rückhalt wieder.
Okay. Ja, und dann in der Liga als nächstes zu Hause gegen Salernitana, das ist vielleicht ganz gut, dass man da dann eher was Machbares gegen sich bekommt.
Ja. Mal sehen, vielleicht darf dann ja auch nochmal De Ketelare von Anfang an spielen. Yannick hatte da noch gefragt, weil er ja nun nicht wirklich geglänzen konnte gegen Florenz, aber das Potenzial ja da ist, wie wir ihn so sehen. Er meinte, er glaubt, er braucht einfach Spielzeit, denn die Kombination aus Technik, Physis und Spielverständnis, die hat er ja seiner Meinung nach.
Mhm.
Bin ich weiterhin auch der Meinung. Ich glaube, dass es bei ihm auch gerade ganz viel am Selbstvertrauen liegt. Also ich finde, dass auch, also gerade gegen Atalanta, wo ich es halt noch ein bisschen intensiver verfolgt habe, als er da reingekommen ist und dann ja auch in eine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt gerollt ist.
Ja.
Aber er selbst da nicht wirklich seinen Platz auf dem Feld gefunden hat. Also ich finde schon gut, das war jetzt auch wieder zu erkennen, dass wenn ihm mal was misslingt, die Mannschaft hat ihn nicht abgeschrieben. Also da kommen dann die Mitspieler schon auf ihn zu und muntern ihn auf und so. Aber ich glaube echt, dass das der Kopf ist bei ihm aktuell.
Voll. Also er hat ja in mehreren Spielen immer wieder Szenen gehabt, wo er sich hätte das mal endlich holen können. Und wenn das dann aber noch so Dinge sind, wo du sagst, den muss er jetzt eigentlich machen, dann nagt das vielleicht auch irgendwann an dir.
Er gilt auch, also es ist natürlich immer so eine Sache, okay, das ist hier Quelle Internet und italienische Medien und so, wie viele da, ich weiß nicht, ob die den jetzt persönlich kennen oder wer ihnen das erzählt hat, aber gilt auch als schon auch als introvertierter Typ und einer, der viel grübelt und so, und das passt dann entsprechend irgendwie alles zusammen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass, also ich würde Maldini und Massara raten, ihn nicht im Winter, im Sommer.
Läuft
bei mir. Im Sommer nicht schon wieder abzugeben, sondern da vielleicht ein bisschen auf den Tonali-Effekt zu hoffen.
Lustig, dass du sagst, ich wollte das gerade eben auch erwähnen. Tonali, finde ich, hat es besser geschafft. Ja, aber auch da war es ja am Anfang so, und das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen. Es ist schon ein sehr, sehr großer Verein und sehr krasse Atmosphäre, kommst zum Meister und ja, Grübler, klar, ist ein junger Kerl. So.
Ja.
Und jetzt hat er halt viele unglückliche Dinge dabei gehabt. Ich würde ihn jetzt auch, klar, kommt mit Spielpraxis, aber ich würde ihn jetzt auch nicht vielleicht in so einer Phase zu oft die ganze Zeit zocken lassen, beziehungsweise auch wieder mit Bedacht, weil sonst verheizt du ihn, beziehungsweise wenn du halt merkst, da kommen jetzt eher vielleicht ein, zwei unglückliche Aktionen mehr, dann vielleicht ihn da erst noch mal ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Aber klar, vielleicht gegen Salernitana, dann zu Hause, und dann macht er da einen Doppelpack und ich glaube, dann geht ihm das auch alles wieder besser. Aber ja, eben Tonali ist ja da auch hingekommen. Und der war ja auch nicht umsonst die Kettelare, ne? Das bringt doch auch irgendwie alles was mit sich. Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das für einen sehr jungen Menschen schwierig zu handeln ist.
Das glaube ich auch.
Ganz kurz noch, die Fiorentina, weiterhin völlige Wundertüte. Jetzt haben sie da auch mal wirklich viel Offensivpower entfalten können. Die sind tabellarisch jetzt wo inzwischen? Also die Liga ist ja bei denen schon fast egal, hatten wir mal gesagt.
Na, es ist so alles und nichts, ne? Also 31 Punkte, Platz 12. Nach unten sind es 13. Nach oben zu Atalanta sind es 11. Platz 7, Juve auf dem vermeintlichen Conference League Platz, zumindest wenn Cremonese nicht das. Anders, sie spielen ja sogar gegen Florenz im Halbfinale, ne? Cremonese gegen Florenz im Coppa Italia Halbfinale. Also da wird dann ja
eventuell ein Zusatzplatz frei. Ja,
genau. Ja. Zu Juve sind es nur 4 Punkte auf den 7. Platz. Wenn die mal 3 Spiele in Folge gewinnen, dann sind sie auch da, wo man sie eingeordnet hätte. Aber bleibt natürlich trotzdem dabei, dass es, wenn man die Pokalwettbewerbe mal außen vor lässt, dass es eine relativ enttäuschende Saison bleibt. Immerhin, also jetzt haben die Stürmer sowohl Jovic als auch Cabral in den vergangenen Wochen irgendwie mal ein paar Mal häufiger getroffen. Vielleicht pendelt sich das dadurch ja auch so ein bisschen ein bei denen.
Ja, voll. Ich meine, jetzt haben sie 3 Spiele in Folge gewonnen gehabt, ne?
Ja, genau.
Europa League mit eingerechnet und letzte Niederlage war das 0-1 bei Juve. Und jetzt ist eben als nächstes Sivasspor am Start und dann auch ein Liga-Auswärtsspiel bei Cremonese. Das Duell gibt es dann eben, wie du gesagt hast, auch nochmal in der Coppa. Ja, also bin gespannt. Vielleicht kommen sie ja jetzt doch noch ins Rollen und profitieren dann von Ausrutschern anderer Vereine vor ihnen.
Spätform, um da mal ein bisschen was gut zu machen. Ja. Erwähnenswert natürlich auch, dass sich am Abend des Sieges gegen Milan exakt zum 5. Mal der Todestag von Davide Astori gejährt hat. Da gab es eine, das fand ich auch von deinem Kommentatorenkollegen gut eingeordnet gewesen, eine also sehr schön gemacht mit Schweigeminute und das gesamte Publikum erhebt sich und sein Bild wird auf der auf der Anzeigetafel eingeblendet. Geschmackvoll war, glaube ich, das Wort, was er gesagt hat oder so. Sowas in diese Richtung.
Okay.
Fand ich auf jeden Fall auch.
Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, der wird auch, ist einer einfach, der auch so schnell nicht in Vergessenheit geraten
wird.
Nee. Einfach. Dann kommen wir zum Sonntag, wo dann doch einiges wahrscheinlich relativ schnell in Vergessenheit geraten wird. Da habe ich zwischendurch mal geschrieben, da könnte man sich jetzt irgendwie nochmal so einen, weiß gar nicht, was hätte ich geschrieben.
Catenaccio Flashback oder irgendwie sowas in die Richtung.
90er-Jahre-Party oder so. Ging los damit, dass Spezia 0-0 gegen Hellas gespielt hat. Ich habe mal geschaut, Spezia hat sich irgendwie 20 Schüsse rausgearbeitet, aber insgesamt haben die nur für knapp mehr als 1,1 Expected Goal gereicht. Und dann nehme ich, wenn ich ein Spiel nicht sehe, nehme ich ja die Statistik doch mal ganz gerne her. Und mehr, glaube ich, kann man dazu nicht sagen. Hellas hatte die Woche davor zum allerersten Mal in 2023 gegen die Fiorentina eben ein Heimspiel verloren. Und jetzt aber das 0-0 bei Spezia. Hellas hat sich trotzdem auf jeden Fall stabilisiert, oder? Auch tabellarisch ist es gerade okay.
Grundsätzlich auf jeden Fall. Also tabellarisch ist es eigentlich nicht okay. Es ist genauso wie bei dem anderen 0-0 oder einem der anderen 0-0s des Tages von Sampdoria bei Salernitana, dass das für die beiden Auswärtsmannschaften eigentlich zu wenig ist. Also Hellas ist 3 Punkte hinter Spezia.
Mhm.
Hat das leicht bessere Torverhältnis.
Okay.
Jetzt live googeln, wie der direkte Vergleich denn jetzt eigentlich ausgegangen ist. Wo ist das andere Spezial?
Ja, das müssen wir auch noch mal in einer Folge anders noch mal besprechen. Da gibt es nämlich auch Anpassungen, was den direkten Vergleich angeht.
Ah, okay.
Das ist noch mal ein Thema für sich.
Na, auf jeden Fall hätte Spezial den gewonnen, weil sie das Hinspiel 2-1 in Verona gewonnen hatten. Ja, und so gesehen ist dieser Punkt für Hellas, finde ich, eigentlich zu wenig. Genauso wie eben der von Sampdoria bei Salernitana.
Ja, Samp war sogar zu Hause.
Ja, okay.
Gleich. Und okay. Jetzt Hellas, habe ich gesagt, gegen Monza und dann eben den Spieltag drauf, bevor es eine kurze Länderspielunterbrechung gibt, ist Hellas dann eben bei Sampdoria zu Gast. Das ist ein extrem wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Und Spezia, gucke ich mal ganz kurz rein, ja, schwere Aufgabe ist gegen Inter bei Sassuolo und dann aber auch so ein Ding da unten drin zu Hause gegen Salernitana. Das ist das, was so in den nächsten Wochen auf die zukommt. Ja, und Sampdoria, das ist gesagt, die Woche davor gegen Lazio verloren, 0-1, relativ knapp, also irgendwie sind sie stabil, aber sie schießen halt selber keine Tore und verlieren dann doch auch noch immer mal wieder die Partien. Das ist dann aber, sagt man ja so schön, aber ich glaube, das ist, wenn man im Abstiegskampf steckt, ein anderer Druck, als wenn man irgendwie um Platz 6 oder 7 spielt und dann laufen solche Dinge halt eben dann auch mal gegen dich.
Ja.
Und Samp als nächstes bei Juve, dann gegen Hellas, dann bei der Roma. Das ist, boah, ob man dann überhaupt noch ein kleines Lichtlein anhat nach den nächsten 3 Spielen, wage ich irgendwie aktuell zu bezweifeln.
Ich habe dann auch einen kleinen Nebenkriegsschauplatz, das ist auch ein blödes Wort, ne? Stankovic hat Sabiri nach 35 Minuten schon rausgenommen, weil ihm wohl Körpersprache, Einsatz und so nicht gefallen hat. Florenz wollte ihn ja eigentlich im Winter schon gerne verpflichten und ich glaube, man könnte mir vorstellen, dass sich Stankovic jetzt auch denkt, da hätten wir es vielleicht mal gemacht.
Okay. Und
Sabiri denkt sich das vielleicht auch.
Ja, gut. Das ist aber auch, ja, weiß ich nicht. Klopp. Da bin ich jetzt zu weit von weg und habe es auch nicht gesehen, um das einordnen zu können.
Nee, genau. Also ist auch, also ich will es gar nicht bewerten. Ich will es nur erwähnt haben, auf jeden Fall, dass solche Sachen kommen dann ja bei den klaren Abstiegskandidaten auch immer eher nochmal da rein.
Ja, ne? Salernitana, aber an davor einmal das 3-0. Das ist vielleicht trotzdem jetzt okay, da nicht zu verlieren. Ich weiß es nicht.
Ja, aber die werden auf jeden Fall in den verbleibenden Spielen immer mal wieder so einen Sieg rausholen und dann am Ende auf jeden Fall die Klasse halten. Also ich sag, das entscheidet sich schon zwischen den untersten 4, wobei ich dann Sampdoria vielleicht gar nicht mehr dazu zählen würde.
Und Spezia als nächstes gegen Inter, dann im Übrigen. hatte ich gesagt, wen Salernitana bekommt. Das werde ich gerade auch irgendwie ein bisschen fahrig. Ah, bei Milan, das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Und weil wir gerade Inter angesprochen haben, das war dann an dem Sonntag das erste Mal, dass ein Türchen gefallen ist. Mkhitaryan nach 30 Minuten, also nach einem ganzen Sonntag erst um 18:30 circa der erste Treffer in der Serie A. Ja.
Ein schöner.
Das stimmt. 2-0, so ein Klassiker dann gegen Lecce, gefühlt im Vorbeigehen mitgenommen, wenn ich mir das so durchgelesen habe, da war ich gerade noch auf dem Weg, beziehungsweise stand an Bahngleisen rum und habe auf Züge gewartet, die nicht gekommen sind. Jo, aber Lautaro hat das zweite Tor gemacht.
So sieht's aus.
Aber insgesamt, ich glaube, ich, ohne sich großartig zu überanstrengen, diesen Heimsieg mitgenommen.
Es wirkte von dem, was ich mitbekommen habe, auch nicht über 90 Minuten gesehen. Es war ein bisschen wie so oft in den vergangenen Wochen. Also Inter tut auf jeden Fall das Nötigste. Mhm. Und das reicht dann für diese Spiele.
Ja.
Und damit ist man dann eben jetzt mit 50 Punkten auf Platz 2, 15 hinter Napoli, wie gesagt, und 3 vor Milan auf Platz 5.
Ja, okay. Also, es ist alles sehr eng, aber ja. Ich glaube, es wurde ja auch mal gesagt, dass da zumindest die Vizemeisterschaft schon wichtig wäre und auch vor Milan landen, pipapo, nachdem das sonst für ganz oben nicht mehr reichen wird. Aber gab ja da auch nochmal irgendwie dann ein Treffen, dass man, glaube ich, auch nicht so hoch hängen darf zwischen Inzaghi und Pipe. So. Glaube ich, oder gegen Pippe haben sie sich getroffen, über die aktuelle Lage gequatscht. Aber nichts, was jetzt irgendwie arg irgendwie an die große Glocke zu hängen wäre, haben die Gazetten natürlich trotzdem gemacht, aber weil sie das eben machen müssen. Und eben das Spiel dann bei Spezia ist dann am Freitag schon und dann hat man eben schon eine schöne Ruhephase. Das macht die Serie A für die Vereine, die international teilnehmen, ja schon immer sehr, sehr, sehr gut, muss man sagen, so aus Ligasicht, wie ich finde. Da ist in der Bundesliga wird da nicht so viel drauf geachtet. Da, ich glaube, die Frankfurt hatte im Hinspiel, vor dem Hinspiel gegen Napoli auch fast einen ganzen Tag weniger Pause. Mhm. Und genau, dann eben das Auswärtsspiel bei Porto, wie die Rossoneri gehen, auch die Nerazzurri da mit einem Ein-Tore-Vorsprung ins Rückspiel in der Champions League. Ich glaube, das könnte eben, wenn man da dann doch noch rausgeht, vielleicht noch mal ein bisschen für Trouble sorgen. Danach spielt man zweimal zu Hause gegen Juve und die Fiorentina. Also auch noch mal relativ wichtige Wochen für Inzaghi und sein Team. Nur ein Tor dann am Sonntagabend, allerdings wirklich eine Partie, die in Erinnerung bleiben wird, glaube ich. Da hatte ich dann auch endlich einen Platz eingenommen und sogar relativ stabiles WLAN und konnte mir die Roma gegen Juve angucken. 1-0. Mein Take habt ihr vielleicht gelesen nach dem Ding. Vielleicht, ich habe gesagt, die Roma wird noch Vizemeister und Mourinho wird sich hinstellen und sagen, guck mal, ich bin der Geiste mit einem Kader, der eigentlich für Platz 6 ausgerichtet ist. Kam auch die Anmerkung, der Kader ist eigentlich nicht, der Kader ist schon sehr, sehr gut, aber Mourinho sagt ja, dass so, und dann wird er sich da abfeiern lassen und hätte ehrlicherweise auch schon den einen oder anderen Punkt
natürlich
auf seiner Seite, definitiv. Und solche Spiele dann zu gewinnen, ist halt eben auch eine Klasse für sich, wie ich finde. Also das
ist es sind ja halt diese Spiele. Ich meine, klar ist Juve nicht so stark wie vor 2-3 Jahren, aber es sind ja eben genau diese Spiele, die Roma sonst immer nicht gewonnen hat.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also ja. da hat er schon irgendetwas bewegt. Auf der anderen Seite, das war ja dann auch letzte Woche nach Podcast-Aufzeichnung, verliert man dann auch einfach gegen Cremona.
Ja.
Wo er ja auch runtergestellt wurde, aber es trotzdem irgendwie geschafft hat, da keine Sperre zu kassieren, ne?
Muss ja, stimmt.
Ja, und hat sich, ich glaube, auch auf jeden Fall mehr Platzverweise auch als Feldspieler in dieser Saison bislang.
Ich glaube, es war der dritte.
Ja, der hat dann mit dem vierten Offiziellen, ich habe nicht gelesen oder gehört, was er gesagt hat, aber schon alleine auf was für eine Art und Weise er mit ihm gesprochen hat, kann ich mir vorstellen, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass das teils auch unter der Gürtellinie war, was er gesagt hat. Ja, aber
Da ist er dann so und dann jetzt beim Tor von Mancini ist er die Ruhe weg und guckt gar nicht hin.
Er ist geil, da war er gerade dabei, taktische Anweisungen auf einen mit seinem Co. auf einen Zettel zu schreiben, weil ich glaube, ich eine Auswechslung oder Einwechslung anstand. Und dann hat er kurz hochgeguckt und dann hat er einfach weiter da auf seinem Klemmbrett rumhantiert. Das war auch schon wieder so ein Klassiker. Andererseits, ganz kurz, wie geht es dann zusammen, dass man so Spiele gegen Tabellenletzten verliert?
Tja, ein bisschen Wahnsinn muss bei der Roma ja drin bleiben, ne?
Absolut. Und ansonsten.
Also Cremonese hat das auch super gemacht. So. Ja. Also das, was sie ja eigentlich schon die ganze Saison so halbwegs machen.
Ja.
Viel Pressing und Intensität auch in diesem Fall und sich dann mal doch mal belohnt nach dann Jahrzehnte übergreifend 30 Serie A Spielen ohne Sieg.
Ja, stimmt. Stimmt. Und das war krass, wie emotional das auch war für alle da, auch für die Spieler. Ich glaube, war es der Torschütze sogar, Ciofani, der den Elfmeter zum Sieg verwandelt hat, genau. Der dann direkt nach Schlusspfiff auch auf dem Boden lag, in Tränen ausgebrochen ist und so. Also, und da gab es auch ein geiles Bild, wenn ihr das nochmal irgendwie nachgucken wollt, so zwei Kids, ich würde sagen irgendwie 8 oder 9, der eine völlig am Ausflippen und der andere stand auch daneben, hat geheult.
Ja.
Also das ist irgendwie trotzdem, auch wenn sie absteigen werden, eine coole Mannschaft und eine gute Geschichte. Aber lass uns jetzt nochmal kurz bei diesem Spitzenspiel bleiben. Es gibt schon mehrere Aspekte, über die man sprechen muss, kann. Und Mancini im Übrigen mit dem Siegtor.
Genau.
53. das Ganze.
Distanzschuss.
Ja.
Ja, auch wieder. Ist dann auch so ein, auch das wird dann eben auch durch, wie bei Lazio, Napoli, wobei das ja ein bisschen unattraktiver vom Spiel her war, wird das dann natürlich durch so eine Aktion entschieden, ne?
Ja, klar. Also ich gucke da jetzt gerade nochmal rein. Die Roma insgesamt 6 Abschlüsse. Große Chancen werden hier nicht angezeigt in der App und von den 6 auch eben nur 2, die wirklich aufs Tor gekommen sind. Juve hatte immerhin 5 Abschlüsse aufs Tor.
Ja, 3-mal Aluminium, glaube ich.
Ja, klar, da gehört dann auch eine Menge Spielglück dazu ins Gesamtbild, wenn man da sagt, dass solche Spiele jetzt unter Mo gewonnen werden. Aber ja,
mein Gott. Na gut, aber das gehört ja eben auch, also Spielglück brauchst komplett. Du ja auch, um erfolgreich zu sein einfach.
Komplett, und wenn ich heute die Aluminiumtreffer schon fast vergessen hatte, dann ist das in 2 Tagen noch viel eher der Fall und dann juckt das natürlich keinen mehr.
Ja.
Aber ja, trotzdem war es hochintensiv, das Spiel, hat sich gut weggucken lassen, wie ich finde, und auch ohne die ganz großen Torraumszenen war es fußballerisch auch in Ordnung, wenn mich da irgendwie jetzt meine Erinnerung nicht trügt. Wie gesagt, immer komplett hat das WLAN nicht gehalten, aber ja, ich finde, bei Juve merkt man schon immer noch wieder, darüber haben wir aber auch schon oft genug gesprochen, wie sie dann ab und an etwas limitiert sind. Und dann gab es noch die Szene mit Moiskin.
Oh, ja. Da hatte er sich in den letzten Wochen so ein bisschen Kredit zurückerarbeitet bei den Juve-Fans. Und ich glaube, das ist jetzt dann wohl erstmal wieder weg. 40 Sekunden war er auf dem
Feld. Also ich habe geguckt, nachdem er reingelaufen ist, bis zu dem Foul oder wo er die Karte zückt. Die Karte kam ja auch schneller als bei John Wayne dann.
Tatsächlich. Ja, aber auch völlig zu Recht. Also ich meine, der Schiedsrichter stand daneben und
Da würde ich mir im Übrigen wünschen, auch da es jetzt den VAR gibt, dass Spieler wie Mancini da nicht noch so ein Theater draus machen, weil die rote Karte kriegt er regeltechnisch auch, wenn er stehen bleibt.
Ja, stimmt.
Und es ist ja zeitverzögert und er tut so, als hätte er irgendwie unten ein Messer in die Wade bekommen.
Ja, das ist natürlich, da hat Markus bei Twitter auch ein bisschen gefrontet natürlich. Moiskin einfach komplett gesnappt und den tadellosen Sportsmann Gianluca Mancini per Vollspann umgewichst.
Ja. Ich meine, natürlich, er hat ja auch damit gerechnet, dass da Widerspruch kommt, ne?
Ja.
Aber es ist auch wirklich sonst so, in allen anderen Spielen könnt ihr auch mal drauf achten, bei Schiri-Sachen, Rudelbildung, Mancini ist der Erste, der dasteht.
Ja, auf jeden Fall.
Gehört auch wahrscheinlich so ein bisschen zu seinem Spiel dazu. Vielleicht so der neue Manolas. Weiß es nicht. Fußballerisch ein bisschen besser in jedem Fall. Aber ich glaube, dass komplett sauber ist der auch nicht.
Nein.
Nach wieder Anpfiff waren es, glaube ich, keine 20 Sekunden. Also auf dem Feld war er ungefähr 40 und der Ball lief 20 Sekunden.
Okay.
Wurde auch auf Twitter gefragt, tatsächlich, ob das dann damit das letzte Spiel für Moyes Ken war. Er hat jetzt auf jeden Fall 10.000 Euro Strafe zahlen müssen und ist 2 Spiele gesperrt worden. Hm. Ja, bin gespannt, wie Allegri damit umgeht.
Ich weiß nicht, wann Milik wieder fit ist.
Ja.
Vlahovic ist es ja jetzt, also das hängt dann ja auch immer ein bisschen davon ab, wer dann da spielen da vorne.
Er hat sich auf jeden Fall keinen Gefallen damit
getan. Nee. Allegri meinte noch, er hat sich entschuldigt und so weiter. Immerhin den Rekord, das werden die meisten von euch jetzt wahrscheinlich auch schon gelesen haben mittlerweile, aber vielleicht der ein oder andere ja noch nicht. Den Rekord für die schnellste rote Karte hat er sich nicht abgeholt.
Oh, wer hat die geholt?
Das war am 9. Dezember 1990.
Okay.
Ein gewisser Giuseppe Lorenzo für Bologna, tatsächlich gegen Parma.
Oh, okay. Weißt du auch, was er gemacht hat oder wie das passiert ist?
Nicht so genau, nee. Ich hab ein Video gesehen, aber irgendwie die Qualität war minderwertig. Er kam so in der 70., 74. ungefähr rauf und ich weiß nicht, ob es dann eine Notbremse oder eine Tätigkeit war, auf jeden Fall auch direkt runter.
Na gut, die Roma auf jeden Fall als nächstes ist dann auch wieder europäisch unterwegs gegen Real Sociedad. Spannende Paarung, wie ich finde. Und dann zu Hause gegen Sassuolo, Juve gegen Freiburg. Auch da gibt es ja ein bisschen sowas mit Tickets. Freiburg-Fans hatten sich da auch viele irgendwie im Heimbereich geholt und sich tatsächlich schon eine Mitgliedschaft bei Juve gesichert. Und die sind jetzt dann, glaube ich, knapp 1.400 Stück oder so ungefähr sind wieder storniert worden. Da mal gucken, was da noch passiert. Das ist auf jeden Fall die nächste Aufgabe für Juve, bevor es dann zu Hause gegen Sampdoria geht. Und dann waren am Montag auch noch 2 Spielchen. Sassuolo gerade angesprochen, gewinnt 3-2 gegen Cremonese. Das ist dann auch so ein krasser Nackenschlag für die USC.
Ja.
2-0 geführt Sassuolo, Loriente und Fratesi. Und dann macht Dessers einen Doppelpack, 62. und 83. Und trotzdem kassieren sie dann in der Nachspielzeit durch Bayrami noch den einen Treffer und verlieren diese Partie. Sonst, ja, ich weiß nicht, was man kann ja, glaube ich, nicht sagen, so richtig krass dran gewesen. Jetzt bleiben sie halt bei 6 Punkten, oder? Nein, jetzt bin ich jetzt
12.
Bei 12, genau. Und sonst wären es halt 13 gewesen.
Ja, an sich ist man schon, genau wie Sampdoria, eben auch zu weit weg, um das noch, also das war auch meine Erkenntnis dann aus dem, was ich im Rasenfunk über den Abstiegskampf erzählen durfte, dass es eben in den verbleibenden 13 Spielen noch 18 Punkte zu holen, auch wenn es bei ihnen alles viel besser und da ist noch viel mehr Leben drin als bei Samp und so, aber das wird halt nicht reichen am Ende.
Ja, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß, ihnen zuzugucken.
Ja, genau.
Dann irgendwie einfach hätten sich verdient, da zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und wenn sie, ich glaube, sie gehen jetzt auch jedes Spiel so Spiel für Spiel an und sagen einfach, komm, wir wollen heute ein Spiel gewinnen, unabhängig von der Tabelle.
Genau.
Ich hatte bei denen auch bestimmt schon gesagt, gegen wen sie als nächstes spielen. Sassuolo, wie gesagt, bei der Roma, die wir gerade angesprochen hatten. Und Cremonese da mit dem Heimspiel gegen die Fiorentina. Da bin ich mal gespannt, ob Ballardini irgendwie ein bisschen zockt und da irgendwie anders spielt, als es dann vielleicht im Pokal machen würde.
Das stimmt, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall so Ballardini, wie er gerade zocken lässt, gegen Italiano, wird nicht verkehrt, vor allem die Partie dann oder die 2 Spiele in der Coppa könnten in jedem Fall Bock machen. Eine Sache hat auch noch Bock gemacht, und zwar das Tor von Caramo zum 1-0 Heimsieg Torinos gegen Bologna. Damit sind wir jetzt beim letzten Spiel dieser Runde. 22. das Ganze, da hat er mal alle in der Abwehr oder im Strafraum hops genommen. Krasse Einzelaktion in jedem Fall.
Also was hat er bei Parma leider nie gemacht.
Und so, nachdem sie das Derby bei Juve verloren haben, direkt im Heimspiel wieder gut gemacht. Das war ja auch da letzte Woche noch, da haben wir nicht drüber gesprochen, weil ich ging von dem Spiel gegen Bologna, habe ich sonst nicht so viel gesehen, aber ganz kurz da, das ist auch irgendwie relativ unglücklich gelaufen, wie gesagt, dieses Derby bei Juve, da war man eine lange Zeit gut mit drin in der Partie, vor allem hinten raus, dann das Vierte auch nur gefallen, weil als sie aufgemacht haben, hat es dann halt so nicht mehr gepasst, aber ansonsten echt starkes Derby gewesen, hätte ich so nicht gedacht. Und da gab es im Übrigen auch, weil du es gerade vorhin gesagt hast, mit Sabiri, der Kollege Radonjic, hast du es gesehen?
Mm-mm.
59. eingewechselt, 74. ausgewechselt.
Eieiei.
Ja, und da ist auch die Vermutung, wo da spricht man darüber, dass Ivan Juric, und dem ist Disziplin und Körpersprache nicht wichtig, ganz so zufrieden ist mit der Leihgabe von Marseille.
Ja.
Und das war, ja, das war auf jeden Fall.
Das riecht dann nach weniger Einsätzen im restlichen Verlauf der Saison.
Torino auf jeden Fall aber damit weiter irgendwie untermauern, dass sie da oben noch irgendwie was erreichen wollen, rücken wieder an Bologna ran, ne?
Genau, die sind da alle recht eng beisammen oben, also haben sich jetzt auch beide so zumindest ein, zwei Pünktchen von Udinese abgesetzt. Bologna, durch die Niederlage bleiben sie punktgleich auf Rang 8 mit Juve und Torino eben nur noch eins dahinter. Also je nachdem, wie das dann mit den internationalen Plätzen am Ende der Saison so ausschaut.
Ja.
Nee, eigentlich müsste ja, wenn Fiorentina, sagen wir, jetzt ins Coppa-Finale kommt, oder ist das dann, wenn die verlieren, dann sind sie nicht in der Coppa, also nicht in der Europa League nächstes Jahr?
Also ich weiß, in Deutschland ist es inzwischen so, dass nur der Sieger reinkommt.
Ah, okay.
Da geht es nicht mehr, dass der, und das geht dann sofort an die Liga über und nicht an den Teilnehmer.
Okay. Na, wenn das jemand im Detail weiß, dann slidet gerne in die DMs.
So ist es. Bei Torino bin ich gespannt, wie dann eben auch solche Aufgaben wie dann als nächstes bei Lecce bewältigt werden, weil das ist ja so ein bisschen das Problem, dass man da in den Spielen zu oft Punkte liegen lässt, weil man irgendwie so das auf Augenhöhe oder sogar das Bessersein nicht komplett dann aufs Parkett zaubern kann. Bologna dann als nächstes zu Hause gegen Lazio und danach bei Salernitana. Aber wie gesagt, das ist gerade schon ganz ordentlich, was das Team von Thiago Motta da fabriziert. Und der stellt unter Beweis, dass er dann vielleicht doch ein ganz guter Trainer ist und auch für größere Aufgaben sich bald mal irgendwie anschicken könnte.
Komplett.
Gibt es da schon irgendwelche Gerüchte eigentlich oder Leute, die den haben wollen?
Hätte ich nicht mitbekommen.
Okay. Ist ja jetzt auch irgendwie nicht das Thema, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall, das ist ziemlich okay, was die Rossoblu da abreißen. So, jetzt sind wir den Spieltag aber hier einmal durchgeballert und doch länger geworden, als wir wollten.
Zwei Fragen gab es, die sich jetzt nicht mit dem aktuellen Geschehen befassen. Einmal von Yannick zur taktischen Entwicklung der Serie A und dann noch eine zu Como. Ob ich mir die denn aufgeschrieben, beziehungsweise von wem sie kommt.
Du hattest zumindest aufgeschrieben, dass wir die schieben wollen.
Ja, das ist korrekt.
Ja, dann schieben wir die
doch. Ach, das war von Fabio kam die.
Ah, okay.
Glaube ich. Und genau, weil Como ja jetzt in den letzten Wochen durch Stadionerlebnisse und auch Insta-Posts immer mal wieder Thema war, ging es da so um die Hintergründe im Verein, wo ja Thierry Henry als Besitzer mit eingestiegen ist und der Cesc Fabregas spielt und so weiter und so fort. Können wir uns gerne auch in nächster Zeit vielleicht auch so Richtung Länderspielpause oder so mal ein bisschen intensiver mit befassen?
Ja.
Hatte ich eh noch mal vor. Ja, würde ich aber gerne dann auf so ein Datum schieben und die andere Frage auch vielleicht in die nächste Woche, weil ich jetzt gleich los muss, weil meine Mutter ihren 60. Geburtstag feiert.
Oh ja, da gratulierst du mal ganz herzlich, auch von der ganzen Community, würde ich sagen.
Absolut, absolut. La Mama ist ja am wichtigsten.
So ist es. Und Como im Übrigen, da können wir schon mal vorgreifen, das ist nicht am nächsten Wochenende, aber das darauf wird sich auch jemand aus der Community das Heimspiel gegen Parma angucken, das ist es, ne?
Stimmt, genau. Buffon gegen Fabregas, oder wie war ja, das?
Geil, das ist schon stabil. Also falls da jemand dann auch in Como sein sollte, werden wir euch nächste Woche dann nochmal drüber informieren, wo und wie und ihr euch dann connecten könnt. So, das soll es gewesen sein. Meine Stimme verabschiedet sich jetzt langsam, aber sicher auch. Marius verabschiedet sich in Richtung des Geburtstagessens und lass es dir gut gehen, hau dir den Bauch voll.
Das werde ich tun. Du mach dich fit.
Das mache ich. Ich mache mich fit und schlafe mich mal aus. Ja. Und
ihr auch. Ihr bleibt auch gesund, ne?
So ist es nämlich. Und dann nach fast genau 60 Minuten ist das Ding hier durch.
Wundervoll.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di testa.